Viele Christen sehnen sich nach mehr von Christus, wissen aber nicht recht, wie seine biblischen Titel mit ihrem Alltag zu tun haben. Wenn das Neue Testament Jesus gleich zu Beginn als Sohn Davids und Sohn Abrahams vorstellt, deutet das eine tiefe Linie von Gottes Reich und Gottes Segen an. Wer versteht, was hinter diesen beiden Namen steht, beginnt Christus nicht nur besser zu kennen, sondern ihn in seiner königlichen Autorität und in seinem geistlichen Reichtum ganz praktisch zu erfahren und zu genießen. Christus, der Sohn Davids, der König und das Reich der Himmel. Wenn das Neue Testament mit den Worten eröffnet, das Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, wird die Linie des Reiches an den Anfang gestellt. Der Geist Gottes hebt zuerst hervor, dass Jesus der Sohn Davids ist. Damit knüpft er an eine lange Erwartung an, die sich durch das Alte Testament zieht. Zu David war gesagt worden, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In diesem Spross Davids konzentriert sich die Hoffnung Israels auf eine gerechte Herrschaft, auf einen König, der nicht aus Machtgier, sondern aus Gottes Herz regiert. Wenn Jesus nun als Sohn Davids vorgestellt wird, tritt er in diese Verheißung hinein, nicht als politischer Führer unter anderen, sondern als der, in dem Gottes eigenes Königtum die Erde berührt. Das Neue Testament beginnt mit den Worten, das Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In diesem Vers werden Christus zwei Titel gegeben, Sohn Davids und Sohn Abrahams. Es ist gewiss bedeutsam, dass gleich im ersten Vers des Neuen Testaments diese beiden Titel genannt werden. Wenn wir das Neue Testament als Ganzes kennen, werden wir erkennen, dass das gesamte Neue Testament in diesen Titeln zusammengefasst ist. Dabei bezeichnet die Schrift ihn zugleich als die Wurzel und den Nachkommen Davids. In seiner Gottheit ist er Ursprung Davids, in seiner Menschheit der Spross aus Davids Linie. So begegnet uns in Christus der König, der zugleich Herr des Königs ist. Das macht seine Herrschaft so einzigartig, sie ist ganz göttlich und ganz menschlich. Er kennt die Schwachheit des Menschen, weil er Fleisch wurde, und er trägt die Vollmacht Gottes, weil er Gottes Sohn ist. Wer ihm begegnet, steht nicht vor einer abstrakten Idee des Reiches Gottes, sondern vor einer Person, in der das Reich Gestalt angenommen hat. Die Frage, die Jesus den Pharisäern stellt, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Erreicht auch unser Herz, solange er für uns nur eine religiöse Gestalt bleibt, bleibt auch sein Königtum fern. Wo wir ihn als Sohn Davids erkennen, rückt sein Reich ganz nahe an unser persönliches Leben. Die Geschichte Davids wirft einen langen Schatten auf den Sohn Davids. David empfing die Zusage, dass sein Haus und sein Thron bestehen bleiben sollten, Salomo, sein Sohn, übernahm das Reich, sprach in großer Weisheit und baute den Tempel. Aber weder Davids Haus noch Salomos Herrschaft waren dauerhaft. In Christus erscheint nun der größere Salomo, von dem der Engel sagt, er wird groß sein und wird Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und der Herr, Gott, wird ihm den Thron Davids, seines Vaters, geben, und er wird über das Haus Jakobs regieren in Ewigkeit, und seines Königreichs wird kein Ende sein. Alles, was an Salomo nur vorläufig und gebrochen war, findet in Christus eine ewige, unverwelkbare Gestalt. Er ist der König, der mit unerschöpflicher Weisheit spricht, und zugleich derjenige, der den wahren Tempel baut, nicht aus Steinen, sondern aus lebendigen Menschen, die zu seiner Gemeinde gefügt werden. So wird das Königreich der Himmel im Matthäusevangelium nicht als fernes Ideal, sondern als erfahrbare Wirklichkeit vorgestellt. Jesus verkündigt, gesegnet sind die, die arm sind im Geist, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Das Reich gehört denen, die innerlich leer werden für Gott. Hier zeigt sich, wie unmittelbar das Königtum des Sohnes Davids mit unserem Glaubensleben verbunden ist. Arm im Geist zu sein bedeutet, innerlich nicht mehr mit sich selbst besetzt zu sein, sondern sich der Herrschaft Christi zu öffnen. Wo sein Wort unser Denken ordnet, seine Weisung unseren Willen lenkt und seine Gegenwart unsere Gefühle durchdringt, dort beginnt unser Alltag, vom Königreich der Himmel geprägt zu werden, mitten in beruflichen Spannungen, familiären Beziehungen und verborgenen Kämpfen. Das Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Christus als Sohn Davids ernst zu nehmen bedeutet, das eigene Glaubensleben nicht als private fromme Sphäre zu verstehen, sondern als Hineingenommensein in ein Reich, in dem sein Wort, seine Weisheit und seine Autorität das letzte Gewicht haben. Je mehr wir ihn als den gegenwärtigen König sehen, desto weniger bestimmt uns das Chaos unserer Gefühle und Umstände. In seinem Licht ordnen sich Konflikte neu, Schuld wird nicht beschönigt, sondern unter seiner königlichen Gnade geklärt, und Entscheidungen werden nicht von Angst, sondern von Vertrauen getragen. Wer so unter seiner Herrschaft lebt, erlebt, dass der Sohn Davids nicht nur regiert, sondern bewahrt, er schützt vor der Tyrannei des eigenen Ichs, vor der Enge fremder Erwartungen und vor der Resignation angesichts der Weltlage. In der stillen Gewissheit, dass sein Thron nicht wankt, kann unser Herz Schritt für Schritt Ruhe finden und Mut schöpfen, ihn inmitten der Welt als den wahren König zu bekennen. Christus, der Sohn Abrahams, der göttliche Segen und das Erbe Gottes. Wenn derselbe Vers, der Jesus als Sohn Davids nennt, ihn zugleich als Sohn Abrahams bezeichnet, wird ein zweiter großer Strom der biblischen Offenbarung sichtbar, der Segen. Gott hatte Abraham zugesagt, und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Diese Verheißung findet ihren eigentlichen Träger nicht in vielen Nachkommen, sondern in einem einzigen. Darauf macht Paulus aufmerksam, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesprochen und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. Christus als Sohn Abrahams ist somit der konkrete, lebendige Ort, an dem der verheißene Segen die Erde erreicht. Isaak, der Sohn Abrahams, war in drei Hauptaspekten ein Vorbild auf Christus. Erstens brachte Isaak den Segen zu allen Nationen, sowohl zu den Juden als auch zu den Heiden. Zweitens wurde Isaak Gott bis zum Tod als Opfer dargebracht und dann auferweckt. Drittens empfing Isaak die Braut. Dies ist ein Vorbild auf Christus als den Verheißenen, der den Segen zu allen Nationen gebracht hat, der Gott bis zum Tod als Opfer dargebracht wurde, der auferweckt wurde und der seine Braut empfangen wird. Im Leben Isaaks leuchtet dieser Christussegen schon im Schattenbild auf. Isaak ist der verheißene Sohn, durch den der Segen zu den Nationen kommen soll, er wird auf dem Berg Moria als Brandopfer hingegeben und bildlich wieder empfangen, und er empfängt schließlich die Braut. In all dem zeichnet sich ab, was in Christus Wirklichkeit wird, der wahre Sohn Abrahams wird Gott bis zum Tod als Opfer dargebracht und in der Auferstehung bestätigt, und er wird sich eine Braut verbinden, die aus allen Völkern gesammelt wird. Johannes deutet dieses Geheimnis an, wenn er sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, die Offenbarung sieht das Ziel vor Augen, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Der Sohn Abrahams ist also nicht nur Träger eines Segens, er ist Bräutigam, der seine Braut in diesen Segen hineinzieht. Die entscheidende Frage bleibt, worin besteht dieser Segen eigentlich? Galater 3,14 gibt eine überraschende Antwort, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Heiden käme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen könnten. Der Höhepunkt göttlichen Segnens ist nicht ein gelingendes äußeres Leben, sondern die Gabe des Geistes. Der Geist, wie ihn das Neue Testament beschreibt, ist die letztendliche Vollendung des verarbeiteten Dreieinen Gottes, der innewohnende, allumfassende, lebengebende, uns durchdringende Christus. In ihm gibt Gott sich selbst als Anteil, nicht bloß seine Hilfe, sondern seine Gegenwart, nicht bloß seine Gaben, sondern sein eigenes Leben. Wer im Glauben Christus umfasst, empfängt diesen Geist als inneren Reichtum, als stille Kraftquelle und als die Atmosphäre, in der sein ganzes Leben atmet. Darum kann Paulus sagen, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr also Abrahams Same und nach Verheißung Erbe. Das Erbe, von dem hier die Rede ist, beschränkt sich nicht auf künftige Herrlichkeit, sondern beginnt in der Gegenwart. In Christus werden wir zu Erben Gottes selbst, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Dieses Erbteil umschließt alles, was Gott ist und schenkt, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Liebe, seine Geduld, seine Freude. Es ist, als würde Gott sagen, in meinem Sohn Abrahams lege ich mich selbst in eure Hände, ihr dürft mich als euren bleibenden Besitz haben. Das Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Christus als Sohn Abrahams vor Augen zu haben, schützt davor, den Segen Gottes mit äußerem Gelingen zu verwechseln. Wer ihn so betrachtet, lernt, die größte Gunst Gottes darin zu sehen, dass der Geist in ihm wohnt, ihn erhält, korrigiert, stärkt und tröstet. Dieser Blick verändert auch den Umgang mit Mangel und Schmerz. Nicht alles wird leicht, aber nichts ist mehr sinnlos, weil der Sohn Abrahams gerade in dürftigen Situationen seine Fülle mitteilt. Aus dieser inneren Beschenkung wächst eine stille Freiheit gegenüber dem, was Menschen Erfolg nennen, und eine neue Wertschätzung für das verborgene Wirken Gottes im Alltag. So reift eine Haltung der Dankbarkeit, die sich nicht an wechselnde Umstände bindet, sondern an den, der uns als unser wahres Erbe gegeben ist und die uns ermutigt, das eigene Leben als Teil der großen Geschichte zu sehen, in der Gott durch seinen Sohn Abrahams die Nationen mit sich selbst beschenkt. Reich und Segen verbinden, Christus zuerst als König, dann als unsere göttliche Portion erfahren. Gottes Weg durch die Geschichte führt zugleich über das Königreich und über den Segen. Mit Abraham schließt er einen Bund der Verheißung, in dem es um Segen und Nachkommenschaft geht, mit David einen Bund, in dem Haus und Thron befestigt werden. Diese beiden Linien sind nicht voneinander zu trennen. Der Segen braucht einen Raum, in dem er sich entfalten kann, und die Herrschaft Gottes ist genau dieser Raum. So formuliert es die geistliche Einsicht, während der Bund mit Abraham den Segen betraf, bezog sich der Bund mit David auf das Königreich, und um für sein auserwähltes Volk Segen zu sein, braucht Gott ein Königreich, ein Reich, das von seiner Autorität erfüllt ist. Ohne eine solche Sphäre bleibt der Segen gleichsam ohne Boden, auf den er fallen kann. Während der Bund mit Abraham den Segen betraf, bezog sich der Bund mit David auf das Königreich. Gott muss auf der Erde mit seinem auserwählten Geschlecht ein Königreich, ein Reich, eine Sphäre haben, um seine Verwaltung unter seiner vollen, göttlichen Autorität auszuüben. Ohne ein solches Königreich hat Gott kein Reich, in dem er seinen Vorsatz verwirklichen kann. Um der Segen für sein auserwähltes Volk zu sein, braucht Gott ein Königreich, ein Reich, das von seiner Autorität erfüllt ist. Gerade deshalb tritt im Neuen Testament das Reich bewusst an den Anfang der Botschaft. Jesus beginnt seine öffentliche Verkündigung mit dem Ruf, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Noch bevor Einzelheiten des Heils entfaltet werden, macht der Sohn Davids deutlich, es geht um eine neue Herrschaftssphäre. In Worten Jesu an Nikodemus klingt derselbe Ernst, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Königreich Gottes hineingehen. Der Zugang zu allen Segnungen Gottes führt durch eine Tür, die Umkehr heißt, Umkehr von der eigenen Selbstherrschaft in die hingebende Anerkennung der Königsherrschaft Christi. Sünde ist nicht nur moralisches Versagen, sondern Ausdruck einer tiefen Auflehnung gegen Gott, darum ruft der Königretter zuerst aus der Rebellion heraus und erst dann in die Fülle des Segens hinein. Diese Reihenfolge spiegelt sich schon in Matthäus 1:1 wider, zuerst Sohn Davids, dann Sohn Abrahams. Wo Christus als König angenommen wird, öffnet sich der innere Raum, in dem er als Segen wirksam werden kann. Ein Leben, das seine Autorität bewusst ausklammert, wird auf Dauer auch seinen Reichtum nicht tief erfahren. Wo hingegen seine Herrschaft angenommen wird, beginnt der Geist, der eigentliche Inhalt des Segens Abrahams, freie Bahn zu gewinnen. In der Taufe hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wird diese Realität gleichsam besiegelt, wir werden in die Atmosphäre der Dreieinigkeit hineingestellt, in einen Lebensbereich, in dem Vater, Sohn und Geist unser Umfeld, unsere Luft, unser Licht bilden. Das ist nichts anderes als das Königreich der Himmel in seiner inneren Gestalt. Den Zusammenhang von Reich und Segen zu verstehen, verändert den Blick auf das Glaubensleben. Es macht nüchtern gegenüber allen Erwartungen, die Gott allein an äußeren Wohltaten messen, und zugleich hoffnungsvoll im Blick auf die innere Verwandlung, die unter seiner Herrschaft möglich wird. Je mehr Christus als König Raum in unserem Denken, Fühlen und Entscheiden gewinnt, desto tiefer kann er sich uns als unsere Portion mitteilen. Seine Gebote werden dann nicht als fremde Last erlebt, sondern als Wegzeichen, an denen sich sein Segen entlang bewegt. Sein Nein zu bestimmten Wegen erweist sich im Rückblick als Schutz, sein Ja als Öffnung in eine Weite, die wir uns selbst nicht hätten schaffen können. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sagen, tut Buße, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Reich und Segen zusammen zu denken bewahrt davor, das Evangelium entweder auf einen moralischen Forderungskatalog oder auf eine bloße Wohlfühlbotschaft zu verkürzen. Christus als Sohn Davids ruft in eine klare, verbindliche Nachfolge, Christus als Sohn Abraham schenkt in derselben Bewegung einen Reichtum an innerem Leben, Trost und Freude. Wer sich seiner Herrschaft nicht entzieht, sondern sich ihr Schritt für Schritt anvertraut, erlebt, dass Gottes Autorität und Gottes Freundlichkeit keine Gegensätze sind. In dieser Erfahrung wächst eine stille Zuversicht, die Wege, auf die der König uns führt, sind zugleich die Pfade, auf denen der Segen des dreieinen Gottes uns erreicht. So wird das alltägliche Christsein zu einem Weg unter seiner Hand und aus seiner Fülle einem Weg, auf dem seine Regierung und unser Genuss untrennbar zusammengehören. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.